Herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir knöpfen uns heute was ganz Besonderes vor. Also keinen Stapel von Artikeln, keine Querschnittsanalyse, nein. Ein einziges, aber extrem dichtes Dokument. Die Kosmonomie von Edgar Hermann Schmidt-Hellebrand. Ein Manuskript aus dem Jahr 2007. Und das hat es wirklich in sich. Das ist privat publiziert und schlägt also nichts Geringeres vor als eine komplette Neudeutung des Universums. Unsere Mission für Sie heute ist eigentlich, ja, die Kernaussagen aus dieser radikalen Außenseitertheorie mal rauszuschälen. Wir wollen verstehen, warum der Autor die moderne Kosmologie, also das Urknallmodell, als pseudowissenschaftlich bezeichnet und ob seine Kosmonomie eine wirklich schlüssige Alternative bietet oder, naja, am Ende nur ein faszinierendes Gedankenspiel bleibt.
Man muss diese Quelle, glaube ich, erstmal richtig einordnen. Das ist eine Fundamentalkritik. Absolut. Der Autor versucht, das Universum mit den, ja, denkbar einfachsten Werkzeugen neu zu beschreiben. Er greift ganz bewusst auf die klassische euklidische Geometrie zurück. Also die, die wir alle mal in der Schule gelernt haben. Und auf die spezielle Relativitätstheorie. Und eine Idee, die zieht sich wirklich wie ein roter Faden durchs ganze Werk. Nämlich diese strikte, fast schon unerbittliche Trennung zwischen dem, was wir beobachten, dem Schein, und dem, was wirklich ist, also der Realität.
Und sein erster Schachzug dafür, der ist schon ziemlich radikal. Er nimmt sich die grundlegendsten Begriffe wie Universum oder Welt und definiert sie einfach komplett neu. Da fragt man sich natürlich sofort, warum das Ganze? Das schafft ja erstmal nur Verwirrung. Okay, packen wir das mal aus. Er unterscheidet zwischen einer synoptischen Sicht, also quasi dem Blick von außen, und einer dioptischen Sicht, dem Blick von innen. Was genau meint er damit? Was bedeutet das jetzt für Sie als Beobachter?
Diese Unterscheidung ist der absolute Schlüssel zum Verständnis. Also stellen Sie sich mal vor, Sie könnten außerhalb des gesamten Universums schweben und auf alles blicken. Das nennt er die synoptische Sicht. Das Objekt, das Sie dann sehen, ist das All. Ein vierdimensionales Raumzeitgebilde, das als Kugel mit Lichtgeschwindigkeit expandiert. Es hat einen Anfang, einen sogenannten Urzustand, und entwickelt sich von dort.
Okay, Moment. Synoptisch ist also der Gottesblick von außen auf die ganze Murmel, auf die gesamte Raumzeit von Anfang bis Ende. Und dioptisch?
Dioptisch ist unsere Realität. Das ist der Blick von innen, von unserem Standpunkt hier auf der Erde. Was wir von hier aus sehen können, ist ja durch den Lichtkegel begrenzt, unseren Horizont. Und dieser für uns sichtbare Ausschnitt des Kosmos, das ist, was er die Welt nennt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Unsere Welt ist laut ihm nur eine dreidimensionale Probe des vierdimensionalen Alls. Wir sehen also nie das Ganze. Niemals.
Und das hat ja sofort eine krasse Konsequenz für eine der wichtigsten Annahmen der modernen Kosmologie.
Ganz genau. Das berühmte kosmologische Prinzip. Also die Annahme, dass das Universum auf großen Skalen überall gleich aussieht, homogen und isotrop ist. Das gilt laut Schmidt-Hellebrand nur für das synoptische All, wenn man von außen drauf schaut. Für unsere beobachtete Welt gilt das eben nicht. Unser Ausschnitt ist nicht repräsentativ, sondern ja, durch unsere spezifische Position und Bewegungsrichtung verzerrt.
Und dieser unser Standpunkt ist ja nicht fest. Wir bewegen uns ja. Das bringt mich zu seiner nächsten großen Idee, die darauf aufbaut, die zwei Bezugssysteme. Er schlägt ein kopernikanisches U-System vor, dessen Ursprung ist der Urzustand, der einzig wahre, ruhende Mittelpunkt des Alls. Und dem stellt er dann unser ptolemäisches O-System gegenüber, also unseren Beobachtungsposten hier in der Milchstraße. Und weil wir uns nicht im Zentrum befinden, sind wir beschleunigt. Die Frage an Sie ist also, was, wenn unsere gesamte Wahrnehmung des Universums dadurch verzerrt ist, dass wir eben nicht im ruhenden Zentrum sitzen?
Das Faszinierende hier ist, wie radikal dieser Gedanke eigentlich ist. Die moderne Kosmologie basiert ja auf der Idee, dass es keinen ausgezeichneten Mittelpunkt gibt. Jeder Punkt ist so gut wie jeder andere. Schmidt-Hellebrand sagt das genaue Gegenteil. Es gibt exakt einen, den Urzustand U. Alles andere ist in Bewegung relativ zu diesem Punkt. Unser eigenes Bezugssystem, U klein, ist also nicht fundamental. Es ist nur unser lokaler, mitgerissener Beobachtungsposten.
Wow, okay. Und jetzt wird's wirklich wild, aufbauend auf dieser Idee, dass wir uns in einem, sagen wir mal, falschen Bezugssystem befinden, bezeichnet der Autor die Effekte der speziellen Relativitätstheorie als Phantasmata. Im Grunde sagt er, es sind Täuschungen. Dinge wie Längenkontraktionen oder die Zunahme der Masse bei hoher Geschwindigkeit sollen keine realen Eigenschaften der Objekte sein, sondern nur Scheinbilder, die durch unsere eigene Geschwindigkeit relativ zum Objekt entstehen.
Er benutzt dafür eine sehr eingängige Analogie. Stellen Sie sich eine lange, gerade Straße vor. Die scheint in der Ferne schmaler zu werden, läuft am Horizont in einem Punkt zusammen. Das ist eine perspektivische Verzerrung. Sie ist messbar, Sie können sie fotografieren. Aber sie ist nicht wahr. Die Straße ist in Wirklichkeit überall gleich breit. Wenn Sie hingehen, verschwindet die Verzerrung. Und genauso, so argumentiert er, verschwindet das relativistische Phantasma der Massenzunahme, wenn man sich mit dem Objekt mitbewegt. Es ist eine Eigenschaft, die nur im Fremdsystem des Beobachters auftritt.
Aber Moment mal. Längenkontraktion, Massenzunahme, das ist doch in Teilchenbeschleunigern messbar. Das ist doch harte Physik. Wie kann das eine Täuschung sein, wenn wir damit rechnen und es funktioniert?
Das ist ein wichtiger Punkt. Er bestreitet ja nicht, dass die Effekte messbar sind. Die perspektivische Verzerrung der Straße ist ja auch messbar. Der Unterschied liegt in der Interpretation. Er sagt, es ist eine Täuschung der Perspektive, nicht der Sinne. Die Massenzunahme ist real für den Beobachter, aber sie ist keine intrinsische Eigenschaft des Objekts. Das Objekt selbst wird nicht schwerer. Es ist unser Messprozess aus einem relativ dazu bewegten System, der diesen Wert erzeugt.
Okay, ich glaube, ich verstehe den Unterschied. Und diese Idee untermauert er ja dann auch mathematisch mit der sogenannten erweiterten Lorentz-Transformation. Das klingt jetzt erstmal sperrig.
Ist es auch. Aber die Kernaussage ist eigentlich ganz klar. Er nimmt die bekannte Lorentz-Transformation, die beschreibt, wie sich Messungen zwischen bewegten Systemen verändern, und fügt eine entscheidende Variable hinzu. Den Abstand unseres Systems O vom wahren Zentrum U. Und die Konsequenz ist verblüffend. Weil wir diesen Abstand und unsere daraus resultierende Eigengeschwindigkeit V in unseren Berechnungen ignorieren, erliegen wir systematischen Täuschungen. Er listet drei große auf. Erstens, wir nehmen fälschlicherweise an, wir wären im räumlichen Mittelpunkt des Alls. Zweitens, wir nehmen an, wir wären unbewegt. Und drittens, und das ist der Hammer, wir messen ein scheinbar jüngeres Alter des Alls, als es tatsächlich ist.
Puh, das war jetzt viel auf einmal. Lassen Sie uns das für Sie da draußen nochmal in einfachen Worten zusammenfassen. Also, kurz gesagt, weil wir unsere eigene wahre Geschwindigkeit durchs All nicht kennen und nicht aus unseren Messungen herausrechnen, sind alle unsere kosmischen Daten, Alter, Position, Entfernungen, im Grunde systematisch verfälscht. Wir schauen durch eine verzerrte Linse und merken es nicht mal.
Genau, das ist seine These. Absolut. Die Unterscheidung zwischen wahren Größen, wie sie im U-System gelten, und scheinbaren Größen, die wir in unserem U-System messen, wird damit zum zentralen Werkzeug seiner ganzen Kosmonomie. Alles, was wir messen, ist scheinbar. Um zur Wahrheit zu gelangen, müssten wir unsere eigene wahre Geschwindigkeit kennen und herausrechnen. Aber die kennen wir nicht.
Okay. Und wenn unsere ganze Wahrnehmung so fundamental verzerrt ist, was bedeutet das für die Grundkräfte des Universums, allen voran die Gravitation? Und hier kommt die These, bei der ich beim Lesen wirklich innehalten musste und dachte, das kann doch nicht sein. Er behauptet und er schreibt, er würde es nachweisen. Die anziehende Gravitation ist der eigentliche Grund für die Expansion des Alls. Das klingt für mich erstmal völlig absurd. Es widerspricht allem, was ich in der Schule gelernt habe. Wie soll das denn physikalisch überhaupt funktionieren?
Ja, das klingt erstmal, als würde man ein Auto anschieben wollen, indem man daran zieht. Es ist absolut kontraintuitiv. Der Mechanismus, den er vorschlägt, ist komplex, aber man kann ihn sich mit einem Bild vielleicht besser vorstellen. Er nimmt das Newtonsche Gravitationsgesetz, fügt aber zwei entscheidende Faktoren hinzu. Die Zeit und die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitation, die aber Lichtgeschwindigkeit annimmt.
Okay, und was ändert das?
Stellen Sie sich vor, Sie ziehen an einem Gummiband, das an einem wegfahrenden Auto befestigt ist. Sie ziehen es aber nicht dorthin, wo das Auto jetzt ist, sondern immer zu dem Punkt, wo es vor einer Sekunde war. Weil die Informationen, also die Anziehungskraft, ja Zeit braucht, um bei ihnen anzukommen. Und weil das Auto sich aber in dieser Sekunde weiter bewegt hat, gibt ihr Zug ihm nicht nur einen Ruck nach hinten, sondern auch einen winzigen seitlichen Ruck. In Fahrtrichtung. Sie beschleunigen es quasi unabsichtlich nach vorne.
Ah, okay. Und im Universum bedeutet das,
dass die Gravitationskraft einer Galaxie A auf eine Galaxie B immer von dem Punkt in der Vergangenheit ausgeht, an dem Galaxie B mal war. Weil sich aber beide Galaxien durch die Expansion voneinander entfernen, ist diese Wechselwirkung nicht mehr perfekt symmetrisch. Und diese Asymmetrie erzeugt einen winzigen, aber beständigen Schubs nach außen. Eine resultierende zentrifugale Kraft, wie er es nennt. Laut diesem Modell verläuft die Expansion deshalb auch progredierend. Das heißt, sie beschleunigt sich mit der Zeit selbst. Die Gravitation treibt sich sozusagen selbst an.
Was heißt das dann für den Urknall? Den kann es in diesem Modell ja gar nicht mehr geben, oder? Wenn die Gravitation die Expansion antreibt, braucht man doch keinen anfänglichen Knall.
Exakt. Der Autor lehnt den Mythos vom Urknall als eine Art Schöpfung aus dem Nichts kategorisch ab. Der Urzustand ist bei ihm keine mathematische Singularität mit unendlicher Dichte und Temperatur, sondern ein endliches Raumzeitgebiet, ein Durchgangsstadium, das wir aber prinzipiell niemals beobachten können, weil es hinter unserem Lichthorizont liegt. Es ist Teil der Vergangenheit des Alls, aber eben nicht Teil unserer sichtbaren Welt.
Aber halt! Der stärkste Beweis für den Urknall ist doch die kosmische Hintergrundstrahlung. Diese gleichmäßige Mikrowellenstrahlung aus allen Richtungen, die kann man ja nicht einfach ignorieren. Was ist seine Erklärung dafür?
Das ist der Punkt, an dem die Verfechter des Standardmodells sicher am lautesten protestieren würden. Er argumentiert ganz konsequent. Da der Urzustand außerhalb unserer sichtbaren Welt liegt, kann die Strahlung logischerweise nicht von dort stammen. Er vermutet den Ursprung stattdessen viel, viel näher. Im intergalaktischen Gas unseres eigenen lokalen Galaxienhaufens. Und seine Begründung? Die gemessene Anisotropie der Strahlung, also die Tatsache, dass sie in einer Richtung eine winzige Spur wärmer ist als in der anderen, passt seiner Meinung nach perfekt zu unserer bekannten Eigengeschwindigkeit von etwa 600 Kilometern pro Sekunde innerhalb dieses Haufens. Er sieht darin also einen lokalen Effekt, kein Echo des Urknalls.
Man merkt immer deutlicher, es geht ihm hier um mehr als nur um Physik. Es ist eine Fundamentalkritik an der wissenschaftlichen Methode selbst. Er führt dazu eine sehr philosophische, fast schon erkenntnistheoretische Unterscheidung ein, die zwischen autonomer Vernunft und intelligentem Verstand.
Ja, und das ist ein zentraler Punkt, den er in einem langen Exkurs ausführt. Er nutzt diese Unterscheidung, um der modernen Kosmologie methodische Fehler vorzuwerfen. Die autonome Vernunft steht für ihn für abstrakte, rein logische Systeme, die sich von der Anschauung gelöst haben. Sein Hauptbeispiel ist die Mathematik, insbesondere die Riemannsche Geometrie. Die ist ja die Grundlage für Einsteins allgemeine Relativitätstheorie und die Idee einer gekrümmten Raumzeit. Er kritisiert, dass die Kosmologie von solchen abstrakten Modellen dominiert wird, die den Bezug zur physikalischen Realität verloren hätten.
Also er sagt quasi, ihr seid so verliebt in euer elegantes mathematisches Werkzeug, die gekrümmte Raumzeit, dass ihr nicht mehr merkt, dass es vielleicht gar nicht zur Realität passt. Das ist eine ziemlich steile These gegen Einstein und Co.
Genau das ist der Vorwurf. Dem stellt er den intelligenten Verstand gegenüber. Dieser ist an die Beobachtung und die Erfahrung gebunden und wird durch sie diszipliniert. Er versucht, Muster in der physikalischen Welt zu erkennen, anstatt ihr von vornherein ein mathematisches Gerüst aufzuzwingen. Seine bewusste Entscheidung, in der Kosmonomie die euklidische Geometrie zu verwenden, ist also kein Zeichen von Naivität. Es ist eine programmatische Entscheidung für eine Physik, die an der Anschauung orientiert bleibt und sich nicht in abstrakten, vierdimensionalen Krümmungen verliert, die für ihn keine anschauliche geometrische Bedeutung mehr haben. Nur noch eine algebraische.
Führen wir das alles mal zusammen. Das war jetzt ein Ritt durch ein wirklich anspruchsvolles Gedankengebäude. Was ist die wichtigste Erkenntnis, die Sie aus dieser Lektüre mitnehmen sollten? Ich sehe da vor allem drei Punkte. Erstens, die grundlegende Idee, dass unsere Position und unsere Bewegung im Universum unsere gesamte Wahrnehmung fundamental verzerren. Wir sehen demnach nur einen scheinbaren Kosmos, gefiltert durch unsere ganz spezielle Perspektive.
Zweitens, und das ist wohl die radikalste These, der Gedanke, dass die anziehende Gravitation unter den Bedingungen eines expandierenden Universums selbst die Ursache für die beschleunigte Expansion sein könnte. Eine Kraft, die wir als anziehend und bremsend kennen, würde auf globaler Ebene abstoßend wirken und die Galaxien auseinandertreiben. Das stellt unser intuitives Verständnis von Gravitation komplett auf den Kopf.
Und drittens der philosophische Appell dahinter. Wissenschaftliche Modelle kritisch zu hinterfragen, besonders wenn sie sich stark auf abstrakte Mathematik stützen. Der Autor warnt davor, den Bezug zur beobachtbaren Realität zu verlieren und sich in rein mathematischen Konstrukten zu verfangen. Eine Mahnung, immer klar zwischen dem Werkzeug der Mathematik und dem, was man untersucht, der Natur, zu unterscheiden.
Und ich möchte mit einem letzten wirklich provokativen Gedanken aus dem Text schließen, den der Autor als empirisch überprüfbar vorschlägt. Er postuliert nämlich, dass der räumliche Mittelpunkt des Alls ein Punkt, den er Lenity nennt, dass dieser Punkt in unserer sichtbaren Welt am Himmel zu finden sein muss. Und wenn wir diesen Punkt identifizieren könnten, diesen kosmischen Nullpunkt, könnten wir daraus unsere eigene wahre Expansionsgeschwindigkeit V berechnen, sowohl ihren Betrag als auch ihre Richtung.
Das würde ja alles ändern. Plötzlich gäbe es wieder einen absoluten Bezugspunkt im All. Eine Art Nordstern für das gesamte Universum.
Genau. Der Text schlägt sogar vor, wo man suchen könnte. Senkrecht zur Richtung der großen Mauer, dieser riesigen Ansammlung von Galaxienhaufen. Und das wirft eine wirklich spannende Frage auf, über die Sie nachdenken können. Was wäre, wenn wir unseren genauen Kurs durch den Kosmos bestimmen könnten? Und damit zum ersten Mal wirklich zwischen dem scheinbaren Bild und der wahren Wirklichkeit des Universums unterscheiden könnten. Was würde dieser neue Blick auf unseren Platz im All mit uns machen?